Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute wollen wir den zweiten Teil unserer Serie Demokratie und Strafrecht gestalten. Im Lichte der kommenden Bundestagswahl am 23. Februar widmen wir uns heute der Frage, ob Demokratie ohne Strafverteidigung überhaupt möglich ist. Und dafür habe ich mir natürlich einen ganz tollen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Herr Professor Jahn heute mein Gesprächspartner ist hier im Podcast. Herr Professor Jahn hat sich sehr kurzfristig bereit erklärt, hier mitzumachen, was ich wirklich toll finde und wofür ich mich ganz herzlich bedanke. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Jahn.
Ja, schön, dass Sie mich nochmal haben wollen.
Ja, Sie waren ja schon mal bei uns. Für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, wer Sie sind, ich glaube, das sind sehr wenige. Sie sind Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und leiten dort den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Rechtstheorie sowie die Forschungsstelle Recht und Praxis der Strafverteidigung. Zudem sind Sie Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main und verbinden damit die wissenschaftliche Expertise auch mit der praktischen Arbeit. Und das zeichnet Sie natürlich ganz besonders auf. Also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen uns ja heute über die Frage unterhalten, ob Strafverteidigung notwendigerweise was mit Demokratie zu tun hat. Und vielleicht einfach mal als Eingangsfrage, welche Rolle spielt die Strafverteidigung eigentlich in einem demokratischen Rechtsstaat?
Also ich glaube, der Umgang mit Strafverteidigung ist ein guter Indikator dafür, wie ernst es ein Staat mit der Rechtsstaatlichkeit meint. Wir beobachten in vielen Staaten, die sich zumindest nach außen den Anschein von Demokratie geben wollen, eine Art von demokratisches Window Dressing, dass sie dann, wenn es um die Durchsetzung der Rechte von Beschuldigten geht, und das ist dann nur die Kernaufgabe des Strafverteidigers, die demokratische Hülle fallen lassen und zeigen, was wirklich an demokratischem Gehalt in ihnen steckt. Und das ist häufig verzweifelt wenig. Wenn man beispielsweise aktuell schaut, wie in Russland umgegangen wird mit Verteidigerinnen und Verteidigern, die Verteidiger von Herrn Nawalny sind vor wenigen Wochen verurteilt worden in einem eindeutig politisch geprägten Verfahren, in dem es darum geht, nicht nur Herrn Nawalny vernichtet zu haben, sondern auch sich an denjenigen zu rächen, die für seine Rechte im Strafprozess eingetreten sind, dann ist das ein sehr klarer Indikator dafür, dass man es in Russland mit keinem rechtsstaatlichen System derzeit mehr zu tun hat. Und das haben, das ist ja ein Aspekt des Themas, in Deutschland die großen Anwaltsvereinigungen, allen voran die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche Anwaltverein auch sehr deutlich gemacht, dass ein solches Vorgehen gegen Rechtsanwaltskolleginnen und Kollegen in Russland vollständig inakzeptabel ist.
Kann man sagen, dass Strafverfahren ohne Verteidigung daher undemokratisch sind? Gibt es da Grundrechte, die tangiert sind?
Ich glaube, hier muss man differenzieren zwischen Verteidigung in einem materiell verstandenen Sinne und in einem formell verstandenen Sinne. Ein Verfahren ohne Verteidigung gemeint ist also das sich erwehren gegen den erhobenen strafrechtlichen Vorwurf, ist eigentlich in keiner Prozessordnung weltweit vorgesehen. Wir finden überall in allen Staaten einen Mindestbestand von Verteidigungsrechten, also insbesondere von Gehörsrechten, aber auch von Erklärungs- und Antragsrechten. Und das ist die eine Seite der Medaille. Das gehört sozusagen zum unverzichtbaren Kernbestand jedes Verfahrens, sowohl in rechtsstaatlichen Demokratien als auch in eher zweifelhaften Staaten. Davon trennen muss man die Frage der Formalisierung der Verteidigung in der Person des Verteidigers oder der Verteidigerin. Da müssen wir ja nun nicht allzu weit gehen, wenn wir hier in Deutschland uns umschauen. In einem erheblichen Prozentsatz der amtsgerichtlichen Verfahren findet Verteidigung zwar statt, aber eben ohne den Beistand durch einen Verteidiger, sei es jetzt ein Wahl- oder ein Pflichtverteidiger. Niemand würde deshalb per se sagen können,
unser Strafprozess hält demokratischen Mindeststandards nicht stand. Aber natürlich besteht eine höhere Gewähr für das, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte konkrete und wirkliche Verteidigung nennt. Also nicht nur Verteidigungsrechte als rechtsstaatliches Dekor, sondern ein inhaltlicher Kampf um das Recht durch eine qualifizierte Person. Erhöhte Gewähr dafür besteht natürlich bei der Beteiligung eines Rechtsanwalts.
Also können wir sagen, es gibt eine rein formale Teilhabe von Personen, vielleicht auch die Verteidigung wahrnehmen, und auch einen materiellen Gehalt von Verteidigung, der dann kennzeichnend ist für ein demokratisches System.
Das ist so. Es gibt einerseits Verteidigungsrechte als rechtsstaatliches Dekor, die aber im Einzelfall überhaupt keine Bedeutung erlangen können, weil das gesamte Setting nicht darauf ausgerichtet ist, Verteidigung wirklich zu ermöglichen. Und es gibt darüber hinaus in befestigten rechtsstaatlichen Demokratien eine Kultur der formellen Strafverteidigung, also eine Institutionalisierung von Anwältinnen und Anwälten als Strafverteidiger, die über diesen Mindeststandard hinaus auch im Verfahren versuchen, das, was die Position des Mandanten ist, so zu Gehör zu bringen, dass es auch effektiv durchgesetzt werden kann. Eben diese sehr anschauliche und, wie ich finde, auch sehr richtige Rede, die in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geführt wird, über die konkrete und wirkliche Verteidigung. Das ist eben mehr als das zu gewährleisten, was als toter Buchstabe im Gesetz steht. Denn das wissen Sie, und das weiß ich und das weiß eigentlich auch jeder Hörer, der irgendwann mal mit einem staatlichen Strafverfahren zu tun hatte. Das Recht, das im Buch steht, ist das eine, aber dieses Recht tatsächlich aktualisieren zu können, ist das andere. Und dafür braucht es in aller Regel eine formalisierte Verteidigung durch Anwältinnen und Anwälte.
Was wären zum Beispiel Kriterien, damit man erkennen kann, dass diese Grundsätze gewährleistet sind? Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele sagen, vielleicht auch in Abgrenzung zu totalitären oder autoritären Regimen, wo das nicht gewährleistet ist?
Also es ist sicherlich ein guter Indikator, wie ein Staat mit Beweisanträgen umgeht im Strafprozess. Wir haben Beweisantragsrechte beispielsweise auch im russischen oder im türkischen Strafprozess. Das ist nicht die Frage. Also das sind Systeme, die nicht nur dominiert werden von einem streng durchgehaltenen Amtsermittlungsgrundsatz, sondern wir finden in vielen Systemen eben auch das Beweisantragsrecht als autonomes Recht der Verteidigung, im Prinzip als das wichtigste Recht, um die Position des Beschuldigten und dann im Hauptverfahren des Angeklagten auch tatsächlich zu Gehör bringen zu können. Aber die Möglichkeit, dieses Recht tatsächlich durchzusetzen, zu aktualisieren im Verfahren, die wird eben häufig nicht eingeräumt. Es sind Schnellverfahren, die monologisch geführt werden durch Richterinnen und Richter, die wie beispielsweise in den Verfahren in Russland sehr genau wissen, welches Ergebnis in einem politisch geprägten Strafverfahren die derzeitige Führung wünscht und ihre Verfahren entsprechend führen. Wenn dann Beweisanträge gestellt werden können, werden die häufig nicht sofort, teilweise überhaupt nicht beschieden, sondern werden einfach zu Protokoll genommen. Es wird auch den Beteiligten die Möglichkeit vorenthalten, die Anträge selbst mündlich in öffentlicher Verhandlung zu präsentieren. Das geht bis hin zu Militärgerichtsverfahren, die nicht öffentlich abgehandelt werden, wo also ein solches Recht auf Beweisantrag geradezu zu einer Farce verkommt. Und das, so wie im Fall Nawalny in Russland, die Verteidigerinnen und Verteidiger sehr genau wissen, dass sie auch selbst ein erhebliches Strafbarkeitsrisiko laufen, wenn sie, sagen wir mal, Regime- oder sogar systemkritische Anträge stellen. Dieses Risiko hat sich ja jetzt in der Nawalny-Verteidigerriege aktualisiert. Das ist sozusagen der extremste Auswuchs, wenn also das Risiko, sich als persönliches Strafbarkeits- und hier Strafhaftlager-Risiko realisieren kann, dann sind wir denkbar weit entfernt von dem, was ein Rechtsstaat regieren kann.
Was würden Sie sagen, fällt auch vollständige Aktentransparenz, also Akteneinsichtsrechte und solche Themen gehören ja auch dazu, würde ich glauben.
Das ist ganz sicherlich so. Also das Recht auf Akteneinsicht ist ja vielerlei Hinsicht Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Rechte wie etwa das Beweisantragsrecht oder Erklärungsrechte aktualisieren kann, weil man erst dann weiß, was ist der konkrete Vorwurf, was ist die Tat, die mir vorgeworfen wird. So dass also der Umgang mit dem Akteneinsichtsrecht in der Praxis, die Gewährung von vollständiger, von zeitnaher und vor allen Dingen von grundsätzlich unbegrenzter Akteneinsicht in alles, was mit der prozessualen Tat zu tun hat, ebenfalls ein wichtiger Indikator für ein rechtsstaatliches Verfahren ist. Und da müssen wir nicht so weit weggehen, wenn man sich anschaut, wie beispielsweise in der Türkei in politischen Strafverfahren, das war ein politisch geprägter oder jedenfalls auch politisch geprägter Vorwurf gegen die Angeklagten erhoben wird, umgegangen wird, dann sind wir nicht weit weg von Kerneuropa und sehen aber auch dort erhebliche Missstände, beispielsweise in dem, was wir Parität des Wissens nennen, also Herstellung von Wissensgleichheit bei den staatlichen und bei den nichtstaatlichen Verfahrensbeteiligten durch Akteneinsicht, die eben gar nicht zeitnah und nicht in gehörigem Umfang gewährt wird.
Vielen Dank, ja. Inwieweit gehört auch die wirtschaftliche Sicherstellung von Strafverteidigung zu einem, sagen wir, demokratischen oder rechtsstaatlichen System?
Das ist ein heikler Punkt deshalb, weil wir ja in Deutschland im System der Pflichtverteidigung auch wissen, dass es dort seit vielen Jahrzehnten die aus meiner Sicht berechtigte Forderung gibt, das, was das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, also das RVG, an Sätzen bei der Pflichtverteidigung ermöglicht, zu erhöhen, weil es eben für Verteidigungsaktivitäten, die über das absolute rechtsstaatliche Minimum hinausgehen würden, nicht auskömmlich ist.
Ja.
Und weil beispielsweise das Stellen von Beweisanträgen, das war ja eben ein Beispiel, mit dem wir sozusagen mit dem Finger auf andere Länder gezeigt haben. Jetzt wenden wir mal die anderen vier Finger dieser Hand gegen uns selbst, weil das Stellen von Beweisanträgen im amtsgerichtlichen Verfahren durch einen beigeordneten Verteidiger, wenn es über ein, zwei Beweisanträge hinausgeht, natürlich nicht auskömmlich ist, weil die Gratifikation nicht sozusagen über die Zahl der Anträge erfolgt, sondern bestenfalls über die Zahl der Hauptverhandlungstage erfolgt. Und wenn die Anträge einfach nur freundlich entgegengenommen werden und dann eben en bloc beschieden werden und das in einem Hauptverhandlungstag passieren kann, dann sind diese ganzen Verteidigungsaktivitäten, die im Vorfeld erforderlich sind, um überhaupt einen Beweisantrag de lege artis stellen zu können, mit einem konkret genug benannten Beweisziel und Beweismittel, mit denen man dieses Ziel zu erreichen beabsichtigt, dann wird das nicht gratifiziert und dementsprechend erfolgt es nicht. Wir haben von unserem Bielefelder Kollegen Stefan Barton schon vor 30 Jahren Untersuchungen gelesen zu Strafverteidigungsaktivitäten im Justizalltag, die eben gerade im amtsgerichtlichen Verfahren ein großes Defizit aufzeigen an, ja, konkreter und wirklicher Verteidigung, was jedenfalls unter monetären Aspekten leider häufig nachvollziehbar erscheint, wenn man es rein monetär sieht.
Ja, das führt natürlich auch zu Gleichheitsdefiziten. Weil wir wissen alle, wenn man sich eine Wahlverteidigung leisten kann mit entsprechenden Stundenhonoraren, da ist die Effektivität der Strafverteidigung höher in der Regel. Das ist einfach Fakt so. Zudem besteht dann auch keine Abhängigkeit mehr oder weniger Abhängigkeit davon, vielleicht das nächste Pflichtverteidigermandat, was man in diesem Kontext einfach ansprechen darf oder sollte.
Das muss man sicherlich tun im Kontext des Wirtschaftsstrafrechts. Das ist sicherlich richtig, dass eine Verteidigungsaktivität durch einen Wahlverteidiger, der vielleicht noch mit zwei anderen Kollegen sich als Team sozusagen nach individuellen Spezialisierungen aufstellen kann, eine andere Gewähr für die Durchhaltung, das Durchhalten können der Position des Beschuldigten in der Hauptverhandlung bietet, als eine Pflichtverteidigung, bei der der Anwalt an den gleichen Vormittag beim Amtsgericht noch sechs andere Sachen bedienen muss, um am Monatsende dann die laufenden Kosten für das Büro begleichen zu können. Das ist ein Problem, vor dem wir normalerweise gerne die Augen verschließen und uns versuchen zu behelfen, indem wir sagen, na ja, Wenn wir aber keine formalisierte Verteidigung haben, dann gibt es doch Fürsorgepflichten des Gerichts und das sozusagen an die Stelle der formalisierten Verteidigung rücken soll. Aber das zeigt so ein bisschen die Deformation, die darin steckt, in das Gericht, das auch willens ist, seine Fürsorgepflichten zu erfüllen, hat natürlich vor allen Dingen mal das Hauptinteresse, die materielle Wahrheit zu ermitteln. Und das liegt in aller Regel nicht immer ganz parallel zu der Aktualisierung von Fürsorgepflichten, etwa Hinweis auf Antragsrechte, auf Widerspruchsobliegenheiten, die jetzt genutzt werden müssen, ohne Nutzung präkludiert werden und. Also diesen Spagat, den man dann Richterinnen und Richtern zutraut, der ist doch in der Praxis häufig nicht zu leisten. Und deshalb ist aus meiner Sicht, sagen wir mal, eine der erfreulichen Aspekte, den die gescheiterte Ampelkoalition am Ende noch hinterlassen hat, immerhin eine Kostenrechtsänderungsgesetz 2025 und damit einhergehend eine Erhöhung der AVG-Sätze. Das kam jetzt noch, wenn man so will, in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl. Und das immerhin ist doch im Ganzen eine gute und etwas versöhnliche Nachricht zum Schluss dieser rechtspolitisch ja doch nochmal durchwachsenen Legislaturperiode.
Vielleicht gucken wir mal über den Tellerrand hinaus in andere Länder, zum Beispiel andere Demokratien. Gibt es da aus Ihrer Sicht Beispiele für Verteidigungsrechte oder Verteidigerthematiken, die beispielhaft sind für einen demokratischen Rechtsstaat?
Also ich finde unser System im europäischen Kontext zumindest mal vergleichsweise so schlecht nicht.
Wir haben wirklich auch
europäisch sozusagen einen Sonderweg mit unserer Pflichtverteidigung. Gibt ganz wenige andere europäische Länder, die das Gleiche oder jedenfalls etwas Vergleichbares haben. Andere Europäer stellen Verteidigung, gerade wenn es um mittellose Beschuldigte geht, anders auf. Die machen das als Legal Aid, also als Rechtshilfe frei übersetzt, haben nichtstaatliche Agenturen, die für solche Legal Aid-Dienstleistungen zuständig sind. Ich habe vor einigen Jahren ein Projekt gemacht für die Europäische Kommission, also für die Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission, wo wir mit niederländischen Kollegen zusammengearbeitet haben. Haben uns da auch vor Ort ein Bild gemacht, wie ein Strafverfahren in Utrecht abläuft. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Da wird also über eine Legal Aid Agentur wird ein Verteidiger innerhalb von typischerweise 60 bis 90 Minuten in die Polizei, sozusagen in die Polizeigelotst, der sich dann erstmal mit seinem Mandanten bespricht. Und dann findet ein Roundtable statt, wo alle Stakeholder mit am Tisch sitzen. Wir sind jetzt noch in der Polizeistation. Okay. Sagen, auf frischer Tat. Da sitzt ein Ermittlungsrichter mit dabei, da sitzt ein Staatsanwalt mit dabei, da sind die Polizeibeamtinnen und Beamten mit dabei, da sitzt bei Jugendlichen die Jugendgerichtshilfe mit dabei, da sitzt ein Sozialarbeiter mit dabei. Ein richtig großer, auch kann man sich so bildlich vorstellen, runder Tisch, an dem alle Beteiligten sich orientieren über die Tat, die hier passiert ist. Natürlich hat der Beschuldigte Schweigerecht, muss nichts sagen, der Verteidiger für ihn auch nicht, aber er kann die Möglichkeit nutzen, sich zu erklären. Und der Verteidiger ist eben sehr schnell dabei. Und diese Legal Aid Agenturen achten sehr darauf, dass das auch gediegene Verteidigung ist. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch die berufsrechtlichen Interessen wahren, dass also nicht immer dieselben zum Zuge kommen. Ein abonnierendes System und so. Das ist alles sehr, sehr effizient, computergestützt, auch unbestechlich organisiert, wenn man so will, sodass es da also keine bösen Vermutungen gibt, dass immer wieder dieselben bestellt werden. Sehr beeindruckend. Da gibt es wirklich noch Luft nach oben in Deutschland, was sozusagen das Doing betrifft, was die technische Seite des Ganzen betrifft. Und da lohnt es sich weiter, auch den Blick in Europa schweifen zu.
Genau, es gibt sicherlich auch Beispiele, wir sagen, da freuen wir uns über unser deutsches System. Ich glaube, es gibt zum Beispiel in Frankreich Befragungen von, ich glaube, die sind da noch nicht beschuldigt, die Personen, aber quasi stehen, sagen wir mal, gefährdete Zeugen, dann dass man so, da ist zum Beispiel phasenweise gar keine Verteidigung zugelassen.
Das ist so. Jedem Hörer empfehlen, sich sozusagen da in dieses System mal hineinzudenken. Es gibt einen wunderbaren Film, der im französischen Original, glaube ich, Garde à Vue heißt. Das ist diese Einrichtung, von der ich spreche. Der schildert, wie ein Mensch unter einen sehr, sehr schwerwiegenden Straftatverdacht kommt und sich dann ohne Verteidiger in dieser Situation, sehr belastende Situation, in einer Polizeidienststelle versuchen muss, seine Haut zu erwehren, kann ich also jedem nur empfehlen, Garde à Vue einfach googeln. Ist beeindruckend, weil es eben zeigt, wie es einem geht, wenn man von der Sache wenig versteht, in einen sehr schweren Verdacht gerät und versuchen muss, aus dieser Situation jetzt irgendwie das Beste zu machen. Ich will nicht spoilern, aber am Ende spielt Romy Schneider, die leider verstorbene deutsche Schauspielerin, in diesem Film, sie hat die weibliche Hauptrolle, eine ganz entscheidende Partie. Aber kein Spoiler-Alert, Film angucken, das lohnt sich.
Vielleicht können wir den in die Shownotes packen, für die Hörerinnen und Hörer sich das angucken wollen. Ich kenne das auch ich kenne das primär aus Wirtschaftsstrafverfahren, wo dann gestandene Managerinnen und Manager Tage dieses Thema beschäftigen dürfen, was regelmäßig für große Aufregung sorgt. Auch tatsächlich für die häufige Frage, ob das überhaupt noch rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht. Aber da sieht man mal, wie weit das Spektrum eben reicht. Also an der Stelle dürfen wir sagen, sind wir in Deutschland doch ganz gut aufgestellt im Vergleich.
Ja.
Vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen weitergehen. Es gibt ja in Deutschland viele Opportunitätsvorschriften, die es jetzt in anderen Ländern nicht so gibt oder nicht so vergleichbar gibt. Inwieweit sehen Sie da in Bezug zu den Verteidigungsrechten einerseits, aber auch Pflichten und einem rechtsstaatlichen Verfahren? Da gibt es ja dann am Ende möglicherweise Wahrheitsdefizite, die dann hingenommen werden, Aufklärungsdefizite, die hingenommen werden. Vielleicht ein bisschen auch zum Thema Vorschriften, die es in Deutschland besonders gibt. Also es gibt ja in Deutschland die Opportunitätsvorschriften, die es so in vielen anderen Ländern nicht gibt oder jedenfalls nicht vergleichbar, die natürlich auch ein Spielfeld von Verteidigung sind. Inwieweit hat das auch Demokratie oder rechtsstaatlich sichernde Funktion einerseits, andererseits akzeptiert ja der Rechtsstaat an der Stelle auch möglicherweise Aufklärungsdefizite, die dann hingenommen werden im Blick auf Verfahrensökonomie. Wie bewegt sich das aus Ihrer Sicht, dieses Spannungsfeld?
Ja, Sie haben die Ambivalenz ja in der Frage schon sehr gut herausgearbeitet. Also einerseits ermöglicht das natürlich Freiräume, wenn der Dezernent der Staatsanwaltschaft sieht, dass ein streng durchgehaltenes Legalitätsprinzip auf diesen Fall einfach nicht passt und ein Ergebnis produzieren würde, das zwar auf das große Ganze gesehen dem Gesetz entsprechen würde, das aber in diesem Einzelfall kontraproduktive Effekte haben würde, die den Gesetzesgehorsam als das Mittel der Nichtwahl erscheinen lassen müssen. Die eine Seite. Die andere Seite ist, wem werden solche Angebote dann tatsächlich unterbreitet? Also wer kommt sozusagen in den Genuss der Möglichkeiten, die insbesondere die Vorschriften 153, 153a StPO bieten? Und das muss man sich natürlich rechtstatsächlich sehr genau anschauen. Natürlich sind darunter viele Erst- oder zumindest Zweittäterinnen und Täter im Bereich der leichteren bis maximal hin zur mittleren Kriminalität, aber doch eher, sagen wir mal, der leichteren, der Bagatellkriminalität, die in den Genuss von Opportunitätseinstellungsangeboten kommen können. Es sind aber nicht diese Gruppen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden als die Benefiziäre dieser Vorschriften, sondern eben die im Wirtschaftsstrafverfahren Beschuldigten, bei denen die Justiz auf einem gewissen Punkt angesichts beschränkter Ressourcen ihre Aufklärungsmöglichkeiten erschöpft sieht und per Saldo zu dem Ergebnis kommt, eine Opportunitätseinstellung und sei es auch gegen die erwähnten, häufig zitierten 100 Millionen Dollar, ist sozusagen
mein ein Nettojahresgehalt.
Für einen hessischen Landesbeamten ist das ein ferner Traum, den Sie da schildern, mit diesen Vorschriften in der Anschauung der Bevölkerung unmittelbar verknüpft. Das ist diese ja heute auch wieder in anderem Kontext häufiger gehörte Losung, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen und sozusagen um ins Laufen zu kommen, müssen die der Justiz nur ein finanziell auskömmliches Angebot machen und dann lässt man sie vom Haken. Und das ist eben rechtstatsächlich sicherlich nicht richtig.
Ja.
Es ist aber, was die symbolische Kommunikation über Strafjustiz, Querstrich Wirtschaftsstrafrecht in Deutschland bedeutet ein Problem, das die Justiz besser in den Griff bekommen muss. Also es ist ja tatsächlich heute auch noch so, dass mit den 153, gerade bei 153a sehr freihändig agiert wird. Die Frage, wie hoch die Beträge sind, wem die Beträge, die dann als Auflage zu zahlen sind, vor der endgültigen Einstellung zugutekommen, wie das gesplittet wird unter mehreren Begünstigten, Verfahrensfragen, Fristfragen, all das ist weitgehend ungeregelt. Und das ist einerseits natürlich eine gute Ausgangslage für professionelle Verteidigung, dort für den Mandanten ein gutes Ergebnis zu erzielen, ganz klar. Aber es ist eben, im Hintergrund, den wir am Anfang des Gesprächs erwähnt haben, für diejenigen, die nicht professionell durch das Verfahren begleitet werden, ein massives Problem, weil die um Handlungsmöglichkeiten, um Optionen, die ihnen eigentlich offen stünden, häufig gar nicht wissen, weil sie das Verfahren nicht durchblicken können. Diese Art von zweifelhaftem Odium, das den Vorschriften 153 insbesondere mit A anhaftet, das müsste in den Griff genommen werden durch den Gesetzgeber, jedenfalls mal durch die Vorschriften, Richtlinien über Straf- und Bußgeldverfahren, also Verwaltungsvorschriften, um hier ein höheres Maß an Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu erzeugen.
Ich glaube tatsächlich, dass in der Praxis das sehr mit Augenmaß gehandhabt wird, in mehr als 90% der Fälle. Ich glaube tatsächlich, dass es praktisch wirklich eigentlich, also in der Regel kein Problem ist. Ich glaube, die Frage ist eine Frage der Kommunikation und eben auch der Thematik, wer hat Zugang zu solchen Möglichkeiten. Und ich denke, dass es auch, ich glaube, der Justiz ist, dafür Sorge zu tragen, dass das dann eben auch kommuniziert werden kann oder dass sowas dann auch nicht außen getragen wird. Ich glaube tatsächlich, man würde es sich zu einfach machen, das zu schaffen oder einzuschränken. Ich denke, das ist auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern eine ganz tolle Möglichkeit, auch rechtsstaatlich sinnvollen Verfahren zu gestalten. Wir wissen alle, diese Wirtschaftsstrafverfahren mit komplexen Sachverhalten, Tonnen von Beweismitteln und E-Mails sind einfach nicht handelbar in der Art und Weise. Häufig ist es halt auch zweifelhaft im Wirtschaftsstrafrecht. Das ist eben meistens grau, aber nicht schwarz oder weiß. Und deswegen finde ich das eigentlich schon ein sehr wertvolles Instrument. Aber ja, das ist ein Thema der effektiven Verteidigung. Ein Thema der effektiven Verteidigung ist eben auch der Wille des Staates, in der Demokratie Verteidigung zu ermöglichen. Da spielen wir halt auf andere Themen, in die wir schon vorhin diskutiert haben.
Das ist absolut richtig. Also ich wäre auch der Letzte, der sagen würde, wir müssten die Opportunitätseinstellungsvorschriften abschaffen. Das wäre sicherlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aber dass man ein höheres Maß an verfahrensrechtlicher Verlässlichkeit versucht zu erreichen, Vorhersehbarkeit für alle Beteiligten, das kann auch im Interesse des Beschuldigten sein, um sich an der Stelle nicht Forderungen ausgesetzt zu sehen, die für ihn so unerfüllbar sind, dass das Versprechen einfach ins Leere gehen muss, ja, vor dem Hintergrund der finanziellen Situation, die Staatsanwaltschaft ja häufig durch ihre Ermittlungen auch ganz gut schon durchblickt. Also da sehe ich auch noch Luft nach oben für smarte, aber natürlich nicht unbedingt parlamentsgesetzliche, sondern im Wege von Verwaltungsvorschriften erlassene Ausführungsregelungen, die vielleicht in der nächsten Legislaturperiode kommen.
Wir werden sehen. Fällt dir noch was ein? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zum Oberthema Demokratie und Strafverteidigung?
Eigentlich nicht, nee. Ich glaube, wir haben ganz, ganz, ganz viele Gesichtspunkte, aber in einer sinnvollen Reihenfolge und auch, finde so, wenn man das mal nochmal Revue passieren lässt, würde ich sagen, in einer logischen Abfolge von Aspekten erörtert.
Sehr gelungener Parforce-Rhythmus durch das Thema. Vielen Dank auch für Ihre Zeit und Ihre klugen Worte. Ich freue mich schon auf das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer. Ich gehe davon aus, wenn direkte Rückfragen an Sie sind, können sich die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gerne an Sie wenden.
Ja, ich muss mal gucken, wie der Film mit dem Garten.
Ja, genau, den Film packen wir in die Shownotes, das als kleinen Service.
Sehr schön. Also er heißt auf Deutsch, wer hätte das gedacht, Das Verhör 1981.
Okay, Das Verhör 1981.
Ja, Claude Miller, also die sozusagen die Série Noire, das ist die schwarze Serie, die die Franzosen Anfang der 80er Jahre hatten, Und da gehört der Film rein und ist also absolut sehenswert. Michel Serrault als unter Verdacht stehender, ich glaube, Notar oder so irgendetwas, der ein kleines Kind bei einem Sexualdelikt getötet haben soll. Also man kann es sich nicht schlimmer vorstellen. Absolut sehenswert.
Sehr gut. Dann herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Teilnahme. Es war wie immer toll. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Vielen Dank, Herr Businus. Ihnen auch alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.